Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute an diesem Sonntag noch einmal einen Text aus der Bergpredigt aufgreifen. Wieder zitiert Jesus jeweils am Anfang einen Vers aus dem Alten Testament, um ihn dann mit den einleitenden Worten „Ich aber sage euch“ auszulegen. Dabei geht es Jesus nicht darum, den Geboten des Alten Testaments zu widersprechen. Vielmehr wendet er sich gegen eine äußere, rein formale Auslegung. Jesus möchte den ursprünglich von Gott gemeinten Sinn wiederherstellen. Und diesmal in diesen Versen tut er das im Blick auf die Themen Sexualität, Ehe und Ehescheidung. Ich lese aus Matthäus 5 die Verse 27 bis 32. Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach tun. Amen. Im Mittelpunkt der gehörten Worte aus der Bergpredigt steht das sechste Gebot, die Worte, du sollst nicht Ehe brechen. Im Alten Testament wird dieses Gebot dann an einer anderen Stelle wiederum eingeschränkt durch die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Zur Zeit Jesu war es umstritten, welche Gründe hinreichend für eine solche Scheidung waren. Das reichte von einer versalzenen Suppe bis hin zum Ehebruch. Für eine Frau bedeutete Scheidung gleichzeitig den finanziellen und gesellschaftlichen Absturz. Da ihre Ursprungsfamilie nicht verpflichtet war, sie wieder aufzunehmen, stand sie völlig allein und mittellos da. Oft blieben ihr als Ausweg nur Prostitution oder das Betteln. Aus dieser Position heraus war es fast unmöglich, wieder zu heiraten. Das alles galt für die Frau, nicht aber für den Mann. Der stand nach einer Scheidung viel besser da. Für ihn waren nach wie vor alle Möglichkeiten offen. Auf diesem Hintergrund leuchtet es dann selbstverständlich ein, dass Jesus sich ganz strikt in seinen Worten gegen die Ehescheidung ausspricht. Es geht ihm um Gottes guten Willen für den Menschen. Diesen sah er in der Praxis der Ehescheidung pervertiert. Darum nahm er die Männer in besondere Verantwortung, wenn er aufdeckt, dass Ehebruch nicht erst mit der Scheidung beginnt, sondern bereits mit einem Blick. Zu diesem Satz Jesu, da fällt mir eine Begebenheit ein, die schon lange zurückliegt. Ich war damals noch Jugendlicher, und das beweist, dass es schon lange her ist, dass das passiert ist. Zu der Zeit kam in unregelmäßigen Abständen der Prediger der Stadtmission bei uns zu Hause vorbei, um zunächst einmal mich, aber auch die ganze Familie zu besuchen. An dem Tag, von dem ich erzähle, ging er auch nach oben, da wohnten meine Großeltern. Den las er dann einen Vers aus der Bibel vor und legte diesen Vers auch aus. Nach der Andacht sah mein Opa die Gelegenheit gekommen, mit dem Prediger der Stadtmission noch einmal über seine ganz persönlichen Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Und mein Opa war in solchen Sachen nicht zimperlich, sondern eher sehr direkt. Darum sagte er: Ich will ja eigentlich schon lange Christ sein, aber ich stelle immer mal wieder fest, dass es vorkommt, dass ich einem Mädchen auf der Straße so hinterher gucke. Und ich weiß, dass in der Bibel steht, dass man das doch gar nicht tun soll. Und deshalb habe ich dann den Eindruck, dass ich wohl doch kein richtiger Christ bin, weil ich so etwas tue. Ja, das war eine spannende Frage. Alles sah jetzt den Prediger an, was er wohl antworten würde. Und der sagte: Da machen Sie sich mal gar keine Gedanken. Ich kenne das. Mir geht das auch nicht anders. Und trotzdem, ich zweifle nicht daran, dass ich Christ bin. Meine Oma, und daran erinnere ich mich noch genau, die war in dem Augenblick geschockt. Geschockt von der Frage ihres Mannes und nicht weniger geschockt von der Antwort des Predigers. Und man sah ihr förmlich an, dass sie nur ein einziges Wort dachte in dem Moment. Und dieses Wort lautete: Männer. Aber für meinen Opa war die Antwort des Predigers geradezu wegweisend, ja, bahnbrechend. In dem Moment war für ihn das letzte Hindernis gefallen, zum Christsein Ja zu sagen. Und das, obwohl der Prediger gegen den Wortlaut der Bibel geantwortet hatte. Er hatte das Jesuswort nicht zu einem neuen Gesetz gemacht, an dem der Glaube meines Opas gemessen wurde, sondern er hatte es von dem Maßstab der Barmherzigkeit her ausgelegt. Und damit hatte er genau das getan, was zu Beginn der Bergpredigt in den Seligpreisungen gefordert wird, nämlich barmherzig zu sein. Die Barmherzigkeit ist sozusagen das Eingangstor zur gesamten Bergpredigt und all ihren Forderungen. Nimmt man die Barmherzigkeit weg, bleibt nur eine unmenschliche Verschärfung der Gebote übrig. Leider sind Christen nicht immer so barmherzig mit der Auslegung dieser Worte verfahren. So hörte ich, und auch das liegt in meiner Jugendzeit, hörte ich einmal von Christen, die ihre Ferienwohnung nicht an wiederverheiratete Geschiedene vermietet haben, mit dem deutlichen Hinweis darauf, dass diese Menschen doch in Sünde leben und in ihrem Haus Sünde nicht stattfinden darf. In der katholischen Kirche können Geschiedene bis heute vom Abendmahl ausgeschlossen werden. Da läuft zwar die Diskussion darüber, aber groß geändert hat sich noch nicht viel. Und auch in evangelischen Gemeinden werden geschiedene Menschen nicht selten von oben herab behandelt und manchmal wird ihnen auch der Glaube und das Christsein abgesprochen. Aber gerade die Bergpredigt ist es doch, die sich dagegen wendet, andere Menschen zu richten und zu verurteilen. Stattdessen soll der andere Mensch immer von der Barmherzigkeit her beurteilt und gesehen werden. Das ist nach Jesus der Sinn hinter allen Geboten Gottes. Das ist Gottes ursprüngliche Intention, die er mit seinen Menschen im Auge hatte. Die Gebote sind nicht um der Gebote willen den Menschen gegeben, sondern um der Menschen willen, dass sie ihnen helfen, das richtige, das gute Leben zu finden. Auf keinen Fall aber sind die Gebote dazu gegeben, andere Menschen moralisch zu verurteilen. Darum glaubt Jesus auch an ein gutes Miteinander in der Ehe. Sie ist für ihn ein schützender Raum, der es zwei Menschen ermöglicht, das Leben in guten wie in schweren Zeiten miteinander zu teilen. Gegenseitige Treue und Achtung gehören zu ihren Grundlagen. Die Ehe ist gleichzeitig die Aufgabe, die Fehler des anderen in Barmherzigkeit mitzutragen. Wo das gelebt wird, ist jede Form von Ehescheidung überflüssig. Doch auch die Bergpredigt weiß darum, dass die größte Barmherzigkeit an Grenzen stoßen kann. In unserem Text wird Unzucht als Ausnahme genannt. Unzucht meint einfach die sexuelle Untreue des Ehepartners. Aber das ist nicht die einzige Ausnahme, die in der Bibel gemacht wird. Wenn wir die Bibel weiterlesen und die Paulusbriefe mit dazu nehmen, dann stoßen wir zum Beispiel auf eine Stelle in 1. Korinther 7, wo es auch um Ehe und Scheidung geht. Und Paulus setzt sich damit ja mit den Worten Jesu aus der Bergpredigt auseinander. Er kennt diese Worte. Er bejaht sie. Und doch ändert er seine Haltung im Blick auf eine veränderte Situation deutlich. Paulus hat im Blick, dass es jetzt 20 Jahre ungefähr nach Jesu Tod die Situation gibt, dass Christen mit Nichtchristen verheiratet sind. Und da kann es natürlich vorkommen, dass in einer solchen Ehe ständig gestritten wird über den rechten, den wahren Glauben. Und Paulus sieht darin in solch einer Situation eine Ausnahme und sagt, im Extremfall ist Scheidung da möglich, denn Gott hat euch zum Frieden berufen. Also eine zusätzliche Ausnahme, die wir in der Bibel selbst finden. Und dann ist für mich die Frage, ob nochmals veränderte Situationen, noch andere Einsichten über das Miteinander von Menschen in der Ehe, nicht auch weitere Ausnahmen ergeben können, wenn man einfach diesen Gedanken weiterdenkt. So wissen wir zum Beispiel, dass es in manchen Ehen Gewalt gibt. Das heißt, Ehepartner werden geschlagen und misshandelt. Und es gibt in der Ehe auch sexuelle Gewalt, dass der Ehepartner zur Sexualität gezwungen wird. Es gibt Vergewaltigung auch in der Ehe. Daneben gibt es auch psychische Gewalt, dass Menschen Druck ausüben auf ihre Ehepartner, dass einer den anderen erniedrigt und klein hält. Und auch kann es vorkommen, dass Kinder, die aus Ehen hervorgegangen sind, nun im Rahmen einer familiären Gemeinschaft leben, dass diese Kinder von einem Elternteil sexuell missbraucht werden oder eben auch, dass ihnen körperlich Gewalt angetan wird, dass sie misshandelt werden. Ich denke, dass das alles auch Scheidungsgründe sind, auch dann, wenn sie nicht ausdrücklich in der Bibel erwähnt werden. Eine solche Ehe, in der es Gewalt und Vergewaltigung, Missbrauch und Unterdrückung gibt, eine solche Ehe zu beenden, heißt nichts anderes als bestehendes Unrecht oder sogar Verbrechen zu beenden. Eine solche Ehe hat längst, lange vor der Scheidung, aufgehört, Ehe zu sein. Obwohl es das alles gibt, hört Jesus doch nicht auf, an ein liebevolles und barmherziges Miteinander in der Ehe zu glauben. Darum sind auch wir eingeladen, diesen Glauben zu teilen und zu leben. Dabei gilt, wer die Barmherzigkeit, wer die gegenseitige Barmherzigkeit und das sich mittragen aus der Ehe herausnimmt, der hat der Ehe alles genommen, was sie zusammenhält. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.